Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur, der Podcast mit unserer Offenbarung 23-Reihe. Und heute steigen wir ein in Folge 22, der Fluch des Tutanchamun. Ja, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Mein Name ist Markus Kuslinski, mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo Markus, vielen Dank.
Wir sind wieder da und wir haben uns die Folge 22 heute vorgenommen, der Fluch des Tutanchamun aus dem Jahre 2011, aufgeteilt in 23 Kapitel und eine Stunde 12 Minuten lang. Eine inhaltsreiche Folge, würde ich mal sagen.
Ja, inhaltsreich auf jeden Fall. Mit einem zumindest relativ artverwandten Thema zu einer letzten Folge, denn wir waren ja bereits in Ägypten. Die Story schließt hier auch an, aber erstmal befinden wir uns natürlich im stimmungsvollen, verheißungsvollen Intro, in dem uns eine illustre Gesellschaft die Ohren faul säuselt. Es handelt sich um zwei Männer und eine Frau, die sich offensichtlich in einer Grabstätte befinden. Durch Nennung von Vornamen kommen wir hier auch schon relativ dabei. Das heißt, Lord Carnarvon wird tatsächlich genannt. Ansonsten gibt es noch die Teilnehmer Howard und Evelyn, was den halbwegs bewanderten Hobby-Ägyptologen natürlich zu dem Schluss bringt, dass es sich hier um Howard Carter, Lords George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5. Earl of Carnarvon, und seine Tochter Lady Evelyn handelt, die gerade dabei sind, in eine Grabkammer vorzudringen.
Tja, und schön, dass man nannte sowas noch Lady Evelyn.
Oder?
Wie schön eigentlich. Also natürlich. Lord Carnarvon, Lady Evelyn, das hat eine schöne Umgebung. Also es wird schön erzählt, muss man sagen.
Ja, finde ich auch. Also man wird auch tatsächlich so ein bisschen da hineingesogen und man ist sofort irgendwie versucht, alte Filme zu gucken. Also es ging mir tatsächlich so und ja, auf meiner Watchlist für die nächsten Tage, wenn ich da abends mal Zeit habe, steht tatsächlich der alte Film Der Fluch des Pharao, ganz oben drauf.
Kann ich mir vorstellen. Ja,
es ist richtig Lust drauf gekommen wieder.
So wieder diese Stimmung zu bekommen. Also man ist in dieser Grabkammer und man will trotz entgegenlaufender Vorschriften, obwohl ich mich immer frage, Vorschriften. Also ich meine, wollen wir ganz ehrlich sein, die Forscher haben niemanden gefragt, die da eingedrungen sind in Ägypten in die Grabkammern. Und das waren so gemachte Vorschriften, die man sich so irgendwie gesetzt hat.
Naja.
Wenn man sich an Vorschriften gehalten hätte, dann wäre man doch nie an Gräber angekommen.
Naja. Also, einerseits schon, nun muss man allerdings sagen, dass gerade in dieser Zeit, in der Howard Carter in Ägypten aktiv war, die ägyptische Altertümerverwaltung eben auch tatsächlich ebenfalls schon sehr aktiv war und dass der Punkt Grabräuberei und der Umgang mit den alten Relikten und Schätzen Ägyptens eben schon sehr, sehr streng gesetzt war. Das heißt, es gab schon eine äußerst starke Reglementation und Howard Carter ist ja selbst langer Oberinspektor der Altertümerverwaltung gewesen.
Ja gut, aber es war das, was immer so war. Es gab das, was immer war. Erst kamen die Grabräuber und mit großer Verzögerung kam der Staat hinterher und wollte es reglementieren.
Ja, aber zu diesem Zeitpunkt war es eben auch schon stark reglementiert.
Ja.
Also aber noch mit mangelndem Erfolg.
Man ist in dieser Grabkammer und man streitet sich über die Vorschriften, aber letztendlich entschließt man sich doch mit der Spitzhacke in eins der Gräber einzudringen und Lady Evelyn darf den ersten Blick riskieren.
Richtig, was mich noch so ein bisschen an dieser Stelle verdutzt hat, ist, dass hier gesprochen wird, na, das können wir nicht machen, ohne es mit denen zu klären. Also das wird so seltsam betont, ja. So mit denen. Und ich bin nicht so sicher, ob das absichtlich gewesen ist, so, weil man fragt sich in dem Moment sofort, ja, wen meinen die denn jetzt? Also der durchschnittliche Hörer unseres Podcasts ist vielleicht auch jetzt, sagen wir, nicht unbedingt mit der Instanz der Altertümerverwaltung in Ägypten vertraut. Also nicht nur die Hörer unseres Podcasts, sondern im Allgemeinen nicht. Also ich musste jetzt auch in der Recherche, ich wusste zwar, dass es diese Behörde gibt, aber dass das so heißt, ich weiß nicht, also entweder haben die da drauf angespielt.
Ich glaube, das war eher eine Ebenenaufmachung.
Also für mich,
den es nicht gibt.
Für mich, als der ich deswegen, sage ich das so, dem das jetzt auch gar nicht so so total geläufig war. Ich habe als erstes sofort die erste Verschwörungstheorie hier vermutet. Wer sind denn da die Geheimnisvollen, die im Hintergrund, die das vielleicht erstmal irgendwie, denen man erstmal Bescheid sagen müsse. Das ist so alles ein bisschen spooky aufgemacht.
Ja, ich darf nicht ganz vergessen, in welcher Hörspielreihe wir uns befinden. Natürlich war es auch ein bisschen Absicht, da eine Ebene zu öffnen, die es vielleicht nicht gab. Ich habe auch darüber nachgedacht und bin aber darauf gekommen zu sagen, okay, die wollten da quasi so eine geheimnisvolle Ebene einbringen, jemand. Und das wurde ja auch nicht weiter erklärt. Also.
Oder vielleicht doch. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal
zu. Ja, also wie gesagt, wir sind da in dieser Grabkammer und man kramt da so ein bisschen rum. Man sieht, man hat einen Blick auf den Schrein, so wird es gesagt. Dieser Schrein ist versiegelt. Also man hört eigentlich Dinge, die man aus so, wenn man schon mal Filme mit ägyptologischen Inhalten gesehen hat, dann kommt einem das alles relativ bekannt vor. Das
richtig.
Das ist ein relativ schlüssiger Inhalt, der läuft so vor sich hin. Man sieht auf den Schrein. Und Carter sagt, endlich habe ich dich gefunden. Das finde ich eine schöne Szene,
weil er meint genau. Den Pharao. Ne? Er meint das, er murmelt das auch so vor sich hin. Ne? Die anderen beiden sind schon total im Freudentaumel. Hm. Und Carter sagt, ich habe dich endlich gefunden und ich habe mich nicht geirrt. Ich wusste immer, dass ich dich finde, sowas in der Richtung.
Und ich finde es gar nicht unrealistisch. Ich glaube, wenn man in so einer Form von Geschichtsforschung ist, Und man sucht diese, ich sag mal fast Reliquien. Und man sucht etwas Bestimmtes und man weiß, es muss da sein. Daraus kommen wir auch noch, dieses man weiß, es muss da sein. Da gibt's ja auch noch eine Thematik zu. Aber hier ist es halt so, dass ich diesen Erlösungsmoment durchaus nachvollziehen kann. Zu sagen, jetzt habe ich's.
Ja, ich find's sogar noch ein bisschen beeindruckender, weil es wird später, da greifen wir, glaube ich, noch nicht zu weit vor, das wird noch mal kurz thematisiert und es entspricht, soweit ich das auch recherchieren konnte und noch von früher wusste, auch den Tatsachen, Carter ist ein Idealist gewesen, ein absoluter Idealist. Dem ging es nicht darum, irgendwelche Reichtümer dabei zu erwerben oder irgendwelchen wissenschaftlichen Ruhm zu ernten. De facto hat der Mann nie eine wirklich wissenschaftliche Arbeit geschrieben über das, was er dort gemacht hat. Und er hat auch nie irgendetwas davon mit nach Hause genommen.
Es gab was Komisches,
ne? Es gab diesen ominösen Ring, den seine Nichte nach seinem Tod gefunden hat, was dann erstmal irgendwie hart an seinem Renommee gerüttelt hat, aber da hat man festgestellt, den hat er sich eigens nachmachen lassen. Das ist eine Replik gewesen, wahrscheinlich als Erinnerung.
Obwohl ich das komisch finde, weil ganz ehrlich, Idealismus in allen Ehren, aber wenn man der Welt so viel gegeben hat, und darüber können wir uns ja wirklich nicht streiten, dass er viel Wissen daraus generiert hat, was er in seinen Entdeckungen da gemacht hat, selber so fast nichts davon zu haben, außer die Anerkennung des ägyptischen Volkes, wäre mir eine Idee zu wenig. Da fehlt mir der Idealismus, ehrlich gesagt.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass es in der Geschichte immer wieder einfach auch den klassischen echten Abenteurer gab. Und den Leuten ging es oftmals tatsächlich gar nicht unbedingt, vielleicht noch ein Stückchen weit um Ruhm, aber gar nicht mal um Geld, sondern einfach nur ums Abenteuer. Und vielleicht ist der so einer gewesen. Vielleicht, man weiß immer auch die Vorgeschichten nicht, ne? Die sind einfach, man ist nicht dabei gewesen, das ist nicht überliefert. Vielleicht hat er auch schon seit Jahrzehnten in der Altertümerverwaltung gesagt, er muss da sein. Ich bin sicher, dass da irgendwas ist. Und niemals hat ihm jemand Glauben geschenkt. Carter ist meines Erachtens auch kein Adliger gewesen, ne? Mhm. Also, vielleicht wurde das einfach abgetan. Und das hat bei ihm dazu geführt, weil er so überzeugt war und so sicher davon, dass er vielleicht wirklich aus Idealismus gesucht hat, einfach nur um es zu finden, um es allen zu zeigen.
Ja, und wir müssen natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen, das ist eine Zeit, in der das Wort Marketing kein Sprachgebrauch war und die Selbstvermarktung über Social Media nicht existierte. Und also heute ist ja jeder, der aus Versehen einen Papierflieger faltet, versucht der gleich einen YouTube-Channel daraus zu machen.
Ja.
Und das gab es nicht.
Unbedingt.
Es gab diese Vermarktung nicht.
Aber bei mir sind jetzt schon 3 YouTube-Flieger-Channels gescheitert. Also. Und die Papierkosten, Markus.
Ja. Es hat sich doch gesteigert.
Nein, aber tatsächlich, ist es witzigerweise ja tatsächlich eine Zeitenwende für die Ägyptologie gewesen, weil diese Entdeckung, die Carter dort gemacht hat, natürlich Carter und Lord Carnarvon, der eigentlich Finanzier war. Das hat ja überhaupt das öffentliche Interesse in ein unglaubliches Maß gesteigert. Es gab eine Ägyptomanie und also was es da nicht alles gab.
Ja, aber anscheinend ist der Einzige, der nichts davon hatte, Carter. Also das ist diese Ägyptomanie ist sicher eins, aber wie gesagt, wir greifen noch nicht vor.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, er wird schon auch irgendwo wird er schon auch verdient haben, auch zumindest vorher, denn er hat ja auch auf einem relativ prächtigen Anwesen gar nicht so weit weg vom Tal der Könige
gelebt. Ja, das stimmt.
Ja, gut, wir wollen gehen uns da gar nicht so lange aushalten.
Wir haben uns da schon ein bisschen jetzt festgefressen. Genau, wir gehen mal weiter. Es geht wie immer in den Folgen in die News. Wir hören eine Nachrichtensendung, dieses vom berichtet von Anfang 2007 und dass die Grabräubersiedlung Kunur westlich von Luxor geräumt wird und dass man
da Kurna.
Kurna?
Kurna. Das Dorf heißt vollständig Scheich Abdel Kurna. Kurna. Mein R ist schlecht. Kurna, ja. Genau, geschrieben Q-U-R-N-A. Kurz Kurna. Das ist also sozusagen die landläufige Kurzbezeichnung.
Jedenfalls werden diese, entdeckt man dabei, dass die Grabstätten zum großen Teil geräubert sind, dass sie auch viel zerstört wurde und dass man das jetzt schützen will, weil viele Schätze halt dadurch für immer verloren sind. Dann kommen wir in den Vorspann.
Es gibt noch was Besonderes.
Bitte.
Wer hat die Nachrichten diesmal nicht gesprochen?
Dagmar Berghoff?
Richtig. Es ist eine männliche Stimme, die das, glaube ich, erzählt.
Ist das Jens Riva?
Da bin ich mir nicht sicher.
Es gibt nämlich so einen Punkt, da gibt es nämlich Jens Riva, hat auch viele Gastrollen gesprochen in anderen Hör, also immer wenn es um Nachrichten gab, wurde er da sehr gerne für genommen.
Also ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so sicher, wie es noch wirklich das erste Mal war, ich glaube, aber ja. Also auf jeden Fall diesmal, ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, ihr seid da bestimmt auch gut informiert.
Ihr habt das bestimmt auch schon mal. Und man kommt dann in den Vorspann. Der Vorspann trägt diesmal den Titel Die Wahrheit und die Unsterblichkeit. Das greift natürlich auf den Pharao hin. Dann geht es erstmal weiter in die Geschichte.
Richtig. Das heißt, in diesem Fall sagt die Stimme von Tron, die ja den Vorspann üblicherweise spricht, ich bin die Wahrheit und die Unsterblichkeit. Das sind natürlich schwere Worte, die mir aufgefallen sind. Die haben sofort so eine Assoziation zum Christentum bei mir geweckt. Jesus hat gesprochen, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Irgendwas in der Richtung war es?
Ich bin jeder Religiosität unverdächtig.
Das hat er ganz bestimmt nicht gesagt.
Das bin ich. Das war jetzt meine. Da kann ich ehrlich gesagt wenig Hilfestellung
leisten. Also irgendwie irgendwas in der Richtung. Erstmal weitestgehend pauschale Worte, die eigentlich gar keine große Aussage haben, aber die sehr, sehr unheimlich mächtig klingen. Ne?
Hm. Man muss dazu sagen, dieses Thema Tron und Unsterblichkeit und so wird, da greife ich jetzt ein bisschen vor, jetzt wieder mehr Thema, nimmt wieder ein bisschen mehr Platz ein. Das wird jetzt in den kommenden Folgen deutlich sein und deshalb ist das wahrscheinlich so ein Teaser darauf hin.
Genau. Auf jeden Fall werden wir dann vom Erzähler in die Handlung gezogen. Und hier hat man was äußerst Geschicktes gemacht, finde ich. Oder was äußerst Interessantes gemacht. Denn unser Erzähler, Helmut Kraus bis jetzt, wie wir ihn alle liebten und vergöttert haben, ist nicht mehr der Erzähler. Denn die Erzählstimme, was denn?
Ja.
Nein, die Erzählstimme ist die Stimme von Ian G.
Hm. Stimmt.
Ab dieser Folge. Wir wissen, Ian G. ist in einer der letzten Folgen von einem Löwen zerfleischt worden und tot.
Mhm.
Also, so schaut es zumindest aus. Offensichtlich ist er aber nicht so ganz tot. Ich überbrücke das mal ganz kurz. Der Markus, der muss schnell noch seine Olive aufkauen. Mhm. Ian taucht jetzt also am Rande der vierten Wand dieses Theaterstücks auf. Und übernimmt die Rolle des Erzählers. Macht er auch ziemlich gut, finde ich. Mhm. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er in der vorletzten Folge vermeintlich gestorben ist, finde ich das eigentlich einen ganz großen Wurf, den sie da regietechnisch gewählt haben.
Man hat wieder mal mit dieser Systematik der Wiedergeburt ein bisschen gespielt.
Mhm.
Und wie du sagst, das macht er auch ganz gut. Man führt uns so handlungstechnisch ins Ägyptische Museum Kairo. Und in einem Raum steht eine Vitrine mit der Totenmaske Tutanchamuns. Und der als Fruchtbarkeitsgott, so heißt es, allem sein Leben gab. Und der quasi eine Widdergestalt darstellen sollte. Und da sind wir ja wieder bei den Hirschen und den Stieren. Und da sind wir wieder bei diesen
gehörnten Tieren.
Genau, da sind wir wieder bei diesen Gleichnissen. Und diese Maske, wer sie schon mal gesehen hat, ist ein Abbild in Gold und Blau. Lapis Lazuli ist das Blaue. Es ist eigentlich, wenn man es auf dem Bild sieht, sehr schön. Also
ja,
hat schon was sehr Faszinierendes. Das wirklich greift einen schon ein bisschen an. Und ich bin gar nicht so ägyptologisch angetatscht, aber wenn man so diese Maske
sieht. Die ist halt ein unheimliches Symbol. Ja. Ja, also das ist ein unglaublicher wissenschaftlicher Fund, der uns schon von frühester Schulzeit an begleitet hat, weil er einfach schon getätigt worden ist. Mit wahrscheinlich der bekannteste.
Ja. Und dieses Bild hat doch jeder schon mal gesehen.
Jeder hat das Bild schon mal gesehen. Die Farben sind natürlich absolut prächtig, weil es wurde eben nicht bemalt, zum Beispiel das Blau wurde nicht bemalt, sondern es wurde eben in Lapis Lazuli eingelegt und der Lapis Lazuli neigt eben nicht dazu, seine Farbe mit der Zeit zu verlieren. Was ihn natürlich auch schon früher eben sehr, sehr, sehr wertvoll gemacht hat. Auch hier wird später noch ein bisschen drauf angespielt. Der Lapis Lazuli ist ein wertvolles Handelsgebot in Ägypten gewesen, vor allem, weil er in Ägypten gar nicht vorkommt. Der wurde also importiert und zwar in rauen Mengen.
Also es ist sehr schön, es ist auch handwerklich toll, es ist wirklich gut auch anzusehen. Und das greift einen schon ein bisschen an, auch wenn man da vielleicht gar nicht so eine große Begegnung zu ägyptologischen Sachen hat. Ja, jedenfalls Nolo und T-Rex sehen sich diese Maske an und dann werden sie von einem Mann in einem weißen Anzug und Panama-Hut, Klischee.
Gar nicht.
Also angesprochen und beobachtet.
Und Nolo sagt, das und dieser Mann ist Ned Helmut Krauss, genau.
Genau, Ned Mikler. Das wissen wir jetzt noch, glaube ich, noch gar nicht. Und Nolo erzählt, dass der Blick dieser Maske in den Weltraum geht und dass sein Gesicht, die Rückseite sei die Sonne. So, das wird so ein bisschen erzählt, die Maske wird so ein bisschen sozusagen gedeutet.
Man guckt so ein bisschen nach Schriftzeichen auf der Rückseite.
Genau, und so Bedeutung der Hieroglyphen, was man so macht, wenn man in so einem ägyptischen Museum ist. Das machen wir auch, wenn wir da sind, dann entziffern wir erstmal die Hieroglyphen. Jetzt muss man dazu sagen, ist T-Rex natürlich uns, was dieses Wissen betrifft, weit voraus.
Ja, gut, ich meine, was man in der Wirtschaftsmathematik oder Wirtschaftsinformatik eben halt auch so lernt, also ich denke, jeder durchschnittlich gute Hacker, der auf sich hält, kann altägyptisch lesen.
Oder genau.
Nicht? Entzaubert das jetzt den Berufsstand? Also tu mir das jetzt nicht an.
Ja, ich wäre zumindest irritiert, aber ist in Ordnung. Und jedenfalls versuchen sie das zu deuten und der Mann sagt dann, diese Hieroglyphen stellen einen religiösen Hintergrund dar. Und den ganzen Hintergrund können die Leute sich im Hörspiel anhören, ich will es gar nicht jetzt so auseinander. Und dieser Mann ist Ned Mikler, das haben wir gesagt, und er erzählt so ein bisschen von sich, er wäre Psychiater, aber auch Symbolkundler, was ich eine interessante Kombination finde. Obwohl man, glaube ich, obwohl das gar nicht so fremd ist, weil Psychiater ja die Erzählung ihrer Patienten auch irgendwie in ein Bild deuten müssen. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Am Anfang irritiert es ein bisschen, aber nun sei es drum, Ned Mikler haben wir somit kennengelernt. War der schon mal da?
Nein, Ned Mikler ist das erste Mal aufgetaucht. Logischerdings, weil Helmut Krauss war bis jetzt Erzähler. Helmut Krauss hat genauso wie Ian, wie heißt denn der Sprecher von Ian? Ich komme doch gerade nicht drauf.
Dietmar Wunder?
Dietmar Wunder. Nee, Dietmar Wunder ist Kim. Ist ja auch wurscht. Halten wir uns jetzt nicht dran aus. Schreibt es uns in die Kommentare. Oh Gott, wir können nicht.
Und wir wollen Fachleute
sein. Ja, einmal mit Profis, liebe Leute. Was auch immer. Ian wechselt in die Erzählerrolle, also sozusagen eigentlich über die vierte Wand. Ned Mikler, zumindest seine Stimme von Helmut Krauss, wählt den gleichen Weg in die andere Richtung und befindet sich plötzlich als Protagonist mitten im Geschehen. Das macht diesen Wurf noch für mich noch viel größer, weil ich finde es echt eine geile Geschichte, zumal wer das jetzt nicht regelmäßig hört, der hat es gar nicht gemerkt. So, das heißt, das ist so ein kleines Easter Egg, was ich irgendwie ganz witzig finde.
Auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Er überlegt, oder T-Rex fragt, welche Symbole er dort erkunden will. Und er sagt, er ist auf der Suche nach Howard Carters Erkenntnissen, er sei fasziniert von der ganzen Geschichte und er sei besonders fasziniert davon, dass Carter nie gezweifelt hat, das Grab des Tutanchamuns zu finden. Wie konnte er so sicher sein? Wie konnte er überhaupt sich in diese Energie so beibehalten, das zu finden? Weil wir reden ja, also es ist ein Film geht 90 Minuten, ne? Aber man muss sich mal klar machen, die waren da Jahrzehnte mit beschäftigt. Ja. Das war keine Arbeit, die konnten nicht sagen, ach, in einem Jahr fahre ich wieder nach Hause, ist die ganze Sache abgewickelt, so war es nicht. Also die waren Jahrzehnte beschäftigt, Carter ein Leben lang.
Ja, und vor allem, wir reden ja auch nicht über den Einsatz von schweren Maschinen hier zum Graben, sondern wir reden hier von Arbeitern mit Schaufeln.
Ja.
Ne? Und wenn man sich mal, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, ich habe es im Zuge der Recherche gelesen, wenn man sich mal zu Gemüte führt, welche Mengen an Sand und Geröll, die auf der Suche nach diesem Grab umgewälzt und bewegt haben, da wird einem schwindelig.
Also es gibt eine Karte eines Grabungsgebietes und da hat man das mal ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Und also man redet von 150.000 Tonnen Sand.
Ich wusste doch, ich kann mich auf dich verlassen.
Ja, und das ist ein Öltanker übrigens. Also nur mal, damit man sich über die, also ein kleiner Öltanker hat 180.000 Tonnen, so ungefähr in der.
Ja.
Also wenn man sich diese Masse mal klar macht und man stellt sich das als Sand vor, das haben die bewegt, um diese Ausgrabung dahin zu bekommen.
Ja, Wahnsinn.
Das ist eine gigantische Größenordnung. Und Mikla fragte sich, warum diese Zuversicht, warum? Er konnte doch nicht aus dem Prinzip Zufall arbeiten. T-Rex sagt durchaus, es spricht nichts dagegen, nach Zufall zu arbeiten. Man gräbt hier, man gräbt da und irgendwann findet man etwas und kreist etwas ein. Das ist auch nicht die schlechteste Idee, aber Mikla ist gegen diese These. Und er meint, er wusste genau, was er da tat. Und das ist ja ein typisches Werkzeug von Offenbarung 23. Wir haben immer den Zweifelnden, den Fragenden und wir haben immer den angeblich Wissenden dem gegenüber, der diese, also These, Antithese, Synthese. Wir haben immer wieder dieses Spiel, was da gespielt wird. Und hier haben wir das wieder sehr deutlich.
Ja, vor allem tischt uns Ned Mikler gerade die nächste Chiffre auf.
Genau.
Nämlich das Suchschema von Carter.
Genau.
Erwähnt übrigens, weil wir vorhin bei dem Thema waren, er erwähnt halt auch, dass er eben von der Person Carter sehr beeindruckt war und sehr daran interessiert war. Und erwähnt eben, dass Carter sehr viel Inspiration aus den Werken und den Niederschriften von Giovanni Belzoni gezogen hat. Und Giovanni Belzoni sprengt jetzt das Thema, ist der Finder des ersten großen ägyptischen Grabes von Sethos, ich muss jetzt mal nachgucken, Sethos des Ersten, richtig, und Abu Simbel und Karnak hat er auch entdeckt. Also schon bedeutende Sachen. Wer von uns kennt den Namen Giovanni Belzoni?
Das ist komisch.
Also, ne? mir war er tatsächlich nicht geläufig.
Nein, ich auch nicht.
Ich habe mich aber so ein bisschen über den Mann belesen und Giovanni Belzoni ist genauso eine interessante Persönlichkeit gewesen. Der ist nämlich eigentlich nur dem Ruf des Abenteuers gefolgt.
Obwohl er als ja, es hieß, also jedenfalls wird es so dargestellt, sein großer Erfolg war, er konnte Landschaften lesen.
Genau.
Man muss dazu sagen, ja, das ist eine Frage, die ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das kann, aber ich glaube, wir haben es in einer Folge schon mal gesagt und ich werde es nochmal kurz wiederholen. Also jemals, wenn Leute es nochmal in den Schlosspark Sanssouci treibt, dann sollen sie bitte mal vom Schloss in den Garten schauen und dann sehen sie quasi den Aufbau eines Freimaurertempels. Also wenn man das schon mal gesehen hat oder wenn man grob diese Aufbauten kennt, dann guckt man in eine Landschaft und denkt, ups, hier sehe ich gewisse Marker.
Ja.
Und das wird Belzoni auch gekonnt haben, zu sagen, okay, wenn da eine Pyramide stand und da stand was und da stand was, dann ist es logisch, dass der Aufbau dorthin auch noch was gesetzt hat.
Genau, ich denke mal, es bringt auch einfach so die Erfahrung so ein bisschen mit sich, wenn man dann erstmal so ein bisschen was studiert, erkundet und bereist hat, dass man so gewisse architektonische Eigenheiten auch erkennt, deren Linienführung und dass man eben ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt, was ist von dem, was ich hier gerade sehe, welches dieser Muster oder Linien oder was auch immer, kommt eigentlich in der Natur gar nicht vor. Was es einem natürlich dann viel leichter macht, so eine Landschaft zu lesen und eben auch Dinge zu sehen und zu finden. Ist aber, denke ich, jetzt nicht unbedingt ein gottgegebenes Talent, sondern eher eine Erfahrungssache.
Das ist eine Erfahrungssache und das wird auch keine Unzahl an Baumeistern gegeben haben. Jedenfalls will man herausfinden, wie es da zu den Entdeckungen kam. Und man will gemeinsam das Tal der Könige besuchen. Und Mikla nimmt Nolo und T-Rex auf eine Bootsfahrt mit. Und da habe ich so bei mir gedacht, Bootsfahrt, das kommt mir doch bekannt vor. Ja, das hatten wir mit Tom.
Ha, genau.
Da war schon mal eine Bootsfahrt, da war man auf einer Schaluppe und war dann auf dem Nil unterwegs. Und hier ist man auf dem Raddampfer unterwegs. Also es gab ein kleines Upgrade. Mikla hat wohl mehr Geld als Tom. Und dieser ist 100 Jahre aus, heißt der Kolonialzeit. Und Das hört sich alles nach einem Hercule Poirot-Film an. Also die ganze Kulisse klingt mir sehr nach Hercule Poirot.
Musste ich auch sofort dran denken.
Also ich hatte
übrigens, so wer die neuen Verfilmungen noch nicht gesehen hat, das ist eine ganz dringende Empfehlung. Ganz ja? wunderbar Hast spannend du? Und ich finde sie wirklich gut, ja.
Okay. Ich fand sie auch ganz okay, super gut, okay. Und Mikler ist an Deck und sagt so einen Satz, der immer mal wieder, also es gibt eine Sache, die kommt immer mal wieder vor, einer nicht. Und er sagt, was für ein Licht, Golden Brown, im Westen der Tod, im Osten das Licht. Und diese Ost-West, Orient-Occident und so, diese Geschichte machen wir immer wieder mit. Und da gibt es Deutung und Beschreibung über die Maske, die soll man sich auch weiter anhören. Dann gibt es noch eine Darstellung über die rote Tinte, die kann man sich auch noch mal anhören. Wir wollen jetzt nicht zu viel, sonst haben die Leute keinen Grund mehr,
ja, zu hören. Ja, genau. Also einige Sachen möchte ich aber erwähnen, denn man sinniert also noch mal so ein bisschen über die Beweggründe Carters, der immer nur auf der Suche nach des Rätsels Lösung war, aber dadurch nie eine großartige Prophezeiung verfolgt hat und auch nicht getrieben hat. Mhm. Und Georg spricht das aus, was uns allen als treuen 23 Hörern natürlich auf der Seele brennt. Mensch, das klingt doch aber auch irgendwie ein bisschen nach Tron.
Ja, und das ist auch dieser Kämpfer fürs Gute, ohne das den Gegenwert zu bekommen. Es gab noch eine Kleinigkeit, die würde ich ganz kurz erwähnen. T-Rex erwähnt den Begriff Master and Servant und Mikler sagt daraus, es wäre ein Spiel, das man spielen können muss. Das ist ein bisschen auf diese Besetzung gemünzt, so lese ich es raus, weil die Engländer und die Briten, die zu der Zeit in Ägypten waren, sahen sich oberhalb des dort lebenden Volkes.
Die Engländer und die Briten?
Die Briten und
ich hab. Vielleicht waren es auch die Briten oder die Engländer, ich bin nicht sicher. Das schreibt
es in die Kölner. Das muss man sich gefallen lassen.
Ja, sie haben sich ja die unverschämten Produktionsassistenten.
Genau.
Was auch immer, aber es stimmt schon.
Ich habe bis Folge 22 gebraucht, um so einen Bock reinzuschießen. Also, weißt du, ich glaube, ich bin ganz gut dabei.
Ja, sicher.
Und wir schneiden hier nicht.
Sicher.
Nochmal erwähnt, das sind hier alles
One-Takes. Bis Scotland Yard vor der Tür steht.
Genau. Also, es gibt diese Geschichte des guten Forschers. Und da wird das erzählt, was immer wieder so kreist um Carter, er starb verarmt und er hatte nichts von seiner Entdeckung. Und dann gab es eine Geschichte, die man nach seinem Tod, man fand einen ägyptischen Siegerring und da wäre der Ruf von Carter beinahe gebröckelt, aber man stellte dann fest, das ist eine Replik, die hat er sich anfertigen lassen als Erinnerung. Und laut Geschichte ist es jedenfalls eine Kopie, die Carter auch noch selbst bezahlt hatte. Also dadurch bleibt der Nimbus des guten Forschers, der nichts davon hatte, eigentlich bis heute erhalten.
Das ist richtig. Wie gesagt, Tron wurde kurz erwähnt. Was ich hier so ein kleines bisschen, wo ich irgendwie die Augenbraue hochziehen musste, Georg erwähnt ja den Hacker Tron kurz und so weiter. Und Mikler fragt sofort, ach, sind Sie wohl auch Hacker? Und den Rückschluss, den fand ich doch äußerst kühn.
Ja.
Und vor allem, auch vollständig unnötig, weil Georg wiegelt das einfach ab und sagt, nee, ich studiere nur Wirtschaftsinformatik. Genau. So, und damit ist dieses Gespräch auch beendet. Und tatsächlich habe ich mich an dieser Folge gefragt, wozu das Ganze?
Ja,
wozu und ich, so eine skurrile These?
Wie kommt man darauf, dass er überhaupt Hacker ist? Ja. Also er hat ja gar keinen Anlass geboten zu sagen, ja, ich bin eigentlich Wirtschaft. Umgekehrt wäre ein Schulhaus, wenn er gesagt hätte, ja, ich bin Wirtschaftsinformatiker, dann hätte man sagen können, dann sind Sie wohl auch ein kleiner Hacker. Dann wäre der Ansatz gut gewesen, aber es ist, glaube ich, falsch rumgeschnitten, habe ich das Gefühl. Also es ist ein bisschen komisch, es mutet ein bisschen komisch an, aber was mich viel mehr irritiert hat, ist diese Darstellung des reinen, im Sinne von sauberen Hackers, diese Whitehead-Theorie. Also es gibt die Black Hats und die White Hats. Die White Hats der Hacker sind sozusagen die Sicherheitslücken aufspüren und weitergeben, damit sie beseitigt werden können. Und die Black Hats sind die einen finanziellen Vorteil daraus ziehen. Im Grunde gibt es beides nicht so richtig. Es gibt immer die Frage, ob jemand dafür bezahlt. Und auch der White Hat in seiner edelsten Form ist nicht vorhanden, weil er das auch meistens nicht ohne Eigennutz macht. Und deswegen ist mir diese Darstellung dieses reinen Wesenstron manchmal ein bisschen viel. Aber da kommen wir auch noch in späteren Folgen zu. Das will ich gar nicht so aufmachen. Jedenfalls erwähnt man auch den Altruismus, das, was die Gegend, das der Gegenteil von Egoismus ist. Da gibt es eine kurze Darstellung. Und meine Frage ist, kurz mal zwischen, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal kurz, wie sinnvoll ist eine Tat ohne Gegenleistung? Also wir haben jetzt nämlich schon ein paar Mal den Punkt gehabt. Wir hatten ihn jetzt bei Carter, wir haben ihn bei Tron. Findest du?
Das kann ich nur mit einer Gegenfrage beantworten. Und daran frage ich dich, wie definiert sich bei dir die Gegenleistung? Grundsätzlich tun wir nichts ohne eine Gegenleistung. Das ist jetzt mal eine ganz einfache, das klingt jetzt äußerst kapitalistisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn wir essen, damit wir keinen Hunger mehr haben. Wir schaufeln Erde, um hinterher ein Loch zu haben. Wir schleppen Steine,
um ein Haus zu bauen.
Wir atmen, um schlichtweg zu überleben. Das heißt, die Frage ist, das Wort Gegenleistung, das ist an der Stelle meines Erachtens eher unangebracht. Die Frage ist, hat man irgendetwas davon? Natürlich. Ja. Manche Leute haben was davon. Ich möchte da überhaupt nichts dagegen sagen. Die haben was davon, im tiefsten Winter zugefrorene Seen aufzuhacken und da nackig reinzuspringen. Die haben was davon. So, und das glaube ich auch. Der eine mag es als Nervenkitzel empfinden, der zweite als Gesundheitsmaßnahme, der dritte einfach als sportliche Betätigung. Weiß der Henker, ist was, was ich nicht machen würde, weil es mir nicht die passende Gegenleistung bietet.
Und deswegen habe ich die Frage gestellt. Und ich meine, wir trinken Alkohol, um einen Rausch zu haben, der uns eigentlich nicht immer etwas Positives bringt oder sich manchmal positiv anfühlt und die Nachwirkung nicht. Und weißt du, was ich meine? Wir tun nichts ohne Folge. Und die Folge ist nicht immer eine, vielleicht nicht Gegenleistung, vielleicht war Gegenleistung auch nicht das richtige Wort.
Nein, aber es gibt auch kein besseres. Das ist der Punkt.
Genau. Also wir tun etwas, Aktion, Reaktion von dem Prinzip und wir erwarten schon eine Reaktion. Also mir kann auch Carter nicht erzählen, der hat da im Sand rumgebuddelt, ohne eine Form, also eine Aktion aufzuwiegeln, ohne Reaktionsprinzip. Und selbst wenn er nur die Befriedigung des Entdeckens haben wollte. Da hat er trotzdem eine Gegenleistung gewollt.
Richtig, das Interessante ist halt, und das ist bei einem jeden Idealisten ist es so, dass seine Beweggründe oftmals sich dem Durchschnittsmenschen nicht erschließen. Muss ja aber auch nicht.
Nein.
Solange derjenige damit glücklich ist. Und wenn er sagt, ich hatte schon immer das zwingende und drängende Bedürfnis, danach im heißen Sand zu buddeln, und es macht mich einfach glücklich, dann sei es drum.
Genau. Also das ist auch eine Schwierigkeit in dieser Folge. Hier werden viele Stränge aufgemacht. Die werden nicht unbedingt zwingend geschlossen. Und das ist jetzt gar keine Kritik an der Folge, aber sie macht es ein bisschen schwer zu erzählen. Weil das ist wie so eine Gabel. Du hast so vier Zinken, überall hängt eine Handlung drauf. Und die sind aber nicht irgendwie gut verbunden miteinander. Also da habe ich ein paar Mal so beim Schreiben über gedacht, so, okay, die ist faserig.
Weißt das du? Ist richtig, das ist richtig. Das habe ich auch so empfunden. Und dann kommen wir doch gleich zum nächsten Zinken. Also es gibt ein kurzes Intermezzo, wo Ian so ein bisschen was über die Bedeutung der Maske erzählt. Das kann sich jeder für sich anhören.
Genau.
Und dann sind wir wieder zurück auf dem Boot. Der nächste Zinken, der Gabel ploppt auf oder bricht ab oder was auch immer. Eine Frau steigt dem Boot zu.
Darf ich noch kurz? Man ist wieder auf diesem Dampfschiff, richtig? Und eine Frau in Jeans und Lederjacke, die ja so gar nicht in dieses schöne Hercule Poirot-Bild passen möchte, so wird sie ja beschrieben.
Aber Indy hatte auch nur normale Hosen und Lederjacke an.
Ja, aber okay, das ist wieder ziemlich cool. Aber nein, nee, aber sie wird so beschrieben. Also
der Dame fehlt die Peitsche und der breitkrempige Hut.
Ich werde mir das mal aufschreiben, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall jedenfalls betritt diese Frau das Panoramic Deck. Das Panoramic Deck. Ich meine, da habe ich gedacht, geil. Also da habe ich gedacht, so okay, ein besseres Deck kann man nicht betreten als das Panoramic Deck. Jedenfalls kommt diese Frau dazu, wie du sagst, die Frau begrüßt Georg und sagt, wenn das nicht mal das neue Kind Europas ist. Also diese Frau hat anscheinend Kenntnis über Georg, die nicht jeder da an diesem Schiff hat.
Richtig, aber er kennt sie auch. Mhm. Es gab ein kurzes
Und sie Internet. Spricht von einer erneuten Begegnung.
Ja, genau. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, er muss ein bisschen im Gedächtniskasten kramen, bis er wieder rausfindet. Das ist eine Mademoiselle Benedie.
Ja, Marianne Benedi.
Marianne Benedi, siehst du, der Vorname war mir entfallen. Und sie ist Reporterin und ist uns schon mal im Rahmen der Hauser-Folge über den Weg gelaufen.
Genau. Und das ist auch ein schönes Merkmal der ganzen Geschichte. Jetzt wieder so ein bisschen Hörspielanalyse. Aber das ist auch wieder eine dieser kleinen Geschichten mit alles hängt mit allem zusammen. Prinzip. Mhm. Ne? Also hier haben wir wieder so ein kleines Beispiel. Wir haben eine Figur, die schon mal aufgetaucht ist und wir bringen sie einfach mal mit ein. Und es wird eine Parallele zu Kaspar Hauser aufgemacht.
Die Reporterin macht den einfach auf.
Genau. Ungefragt, lustigerweise mal wieder. Und Das ist wieder dieser Gabelzinken, von dem ich spreche. Es kommen Figuren aus dem Nichts, die machen Geschichten auf aus dem Nichts. Die stellen Theorien aus dem Nichts.
Und dann eskalieren sie total, weil der Steward kommt vorbei. Die Dame sagt, sie hätte so einen Durst bei der Hitze und bestellt ein Glas Whisky.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Whisky-Trinker unter euch sind. Ich trinke von Zeit zu Zeit ganz gerne einen. Meine erste Wahl gegen Durst wäre ist es bei weitem nicht eher so die letzte. Weil wenn irgendwas garantiert nicht den Durst löscht bei brennender Hitze, dann ist das ein schwerer Whisky.
Ja.
Auch wenn man Eis reinschüttet. Was uns übrigens auch gleich auf die nächste Analogie und auf das nächste kurze Flashback trinkt, weil die gesamte illustre Runde trinkt begeistert Whisky und sinniert darüber. Aqua Ardens.
Oh. Hatten wir auch schon mal.
Genau.
Also wir gehen so ein bisschen, wir haben so jetzt so Reisen durch die Folgen, wo wir so ein bisschen was aufnehmen, was immer wieder da war. Dann gibt's namentlich, also einer der Finanzierer der Carter-Ausgrabung war namentlich mit einer Figur von Kaspar Hauser gleich. Da gab es eine Namensgleichheit. Georg glaubt an einen Zufall, obwohl Georg es eigentlich mittlerweile besser wissen sollte. Madame Benedi natürlich nicht. Und es gibt so ein paar hin und her. Weitere Parallelen werden aufgemacht zu Napoleon und elitäre Kasten. Und es wird relativ viel besprochen.
Ja, sie tritt auch sehr forsch auf, so nach dem Motto so, na sag mal, ist dir das noch nicht aufgefallen? Aber ist es nicht so? Georg, guck doch mal. Genau. Nicht wahr? Also, und du denkst so, aha, die könnte jetzt zum Dreh- und Angelpunkt, das ist, vielleicht wird die jetzt ständigere Wegbegleiterin oder sowas, weil die tritt so stark auf, aber genauso stark, wie sie auftritt, lässt sie auch stark wieder nach.
Genau. Und man ist komischerweise kurz gefangen, ich muss kurz noch unterbrechen, weil erneut, dann stellt man sich die Frage nach dem Ursprung aller Macht und dann kreist es in meinem Kopf und ich denke, oh Gott, Kaspar Hauser, Ägypten, die Pharaonen, Napoleon.
Die Farben, mit denen gemalt wurden.
Das Blut.
Genau.
Rote Tinte.
Um Gottes Willen.
Völlig raus. Also, wenn dann auch einer sagt.
Wann kommen die Reptiloiden?
Wann kommen die Reptiloiden und die Aliens? Endlich.
Und wir sprechen nicht von dem Krokodilgott.
Und dann noch Independence Day und ich bin raus. Seth?
Ja. Seth war der Krokodilgott?
Seth?
Nee. Ich glaube nicht. Ich verwechsel das immer, weil auf der Scheibenwelt von Terry Pratchett ist der Krokodilgott, heißt der nämlich anders.
Wir sind da
heißt der Offla übrigens.
Okay, da sind wir heute nicht gut drin. Aber ich liefere kurz noch mal was nach. Also ING wird natürlich von Till Hagen gesprochen. Habe ich jetzt mal nachgesehen.
Ausgezeichnet.
So, danke. Okay, also wir sind wieder in der Handlung. Und der Raddampfer arbeitet sich weiter den Nil hoch und oder runter. Der Dialog von Madame Benedi und T-Rex geht mittlerweile auf die Freimaurer los und die Tatsache, dass der Dolch, mit dem Kaspar Hauser ermordet wurde, ein Freimaurersymbol trug, also man ist völlig weit. Und dann fragt sie, ob T-Rex sich schon mal mit Freimaurerei befasst hat, da muss sie fast ein bisschen lachen. Und also man geht da relativ weit. Dann liest sie etwas aus dem Handbuch der Symbolik der Freimaurer vor. Baukunst war nur für Priester und Eingeweihte, die Kunst war erblich.
Und ups, da sind wir auch schon wieder bei den Freimaurern.
Ja, sage ich ja. Wir sind plötzlich bei den Freimaurern, 42 heilige und hermetische Bücher, warum nicht 23? Tempelbau gleich Baukunst, gleich Aufgabe der Priester, galt auch für Gräber. Also man geht da einen Riesenkreis. Ich mache es jetzt so ein bisschen, ich husche da jetzt ein bisschen durch, aber es wird ganz schön viel erzählt.
Mhm.
Und es werden riesige Texte, riesige Monologe aufgemacht. Und im Grunde lässt sich das alles ein bisschen weiter runterdampfen. Und ich frage mich dann nur, Napoleon und Freimaurerei, ein Thema in Ägypten, ich weiß nicht. Ich krieg's nicht so richtig übereinander. Und am Ende kommt man jedenfalls dazu und löst so ein bisschen auf. Und dann gibt es eine leichte Erklärung. Es gipfelt alles in der Erklärung über Carters Tod. Er lag mit 74 Jahren, da muss ich nachsehen, einem Tumor im Lymphsystem. Und er war nahezu mittellos. Das ist die...
Ja.
das Resümee, obwohl du ja gesagt hast, er hatte, oder wir haben uns das so angesehen, er hatte ja Wohnrechte in einem Bereich nahe Luxor. Er wahrscheinlich hatte er vielleicht nicht ein gut geführtes Bankkonto.
Es ist halt die Frage, also das Ganze wird heute immer noch als Carter Castle oder Carter House bezeichnet, aber er hat dort nur gewohnt, ich glaube, es hat ihm nicht gehört. Aber er muss schon, sagen wir mal, insofern so weit angesehen und situiert gewesen sein, dass man ihn dort hat wohnen lassen. Ja. Dieses Gebäude ist übrigens, wir haben das hier im Material, wir werden es euch sicherlich irgendwie von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellen. Dieses Gebäude ist kein viktorianisches Herrenhaus, das wird nachher auch nochmal thematisiert, sondern es ist ein orientalisches Gebäude, was dem zugeschrieben wird, dass Carter sich sehr für die einheimische Bevölkerung eingesetzt hat. Und das hat er auch tatsächlich getan. Denn der Vorfall, der hier erwähnt wird, nämlich, dass er seinen Posten als Oberinspektor bei der Altertümerverwaltung verloren hat, aufgrund eines Disputes mit, ich glaube, französischen Touristen. Ich glaube, es waren französische Touristen, die Zugang zu irgendwelchen Relikten verlangt haben, und gewalttätig wurden, und er hat den arabischen oder ägyptischen Angestellten erlaubt, sich zu wehren. Und das hat ihn seinen Posten gekostet. Das heißt, es stimmt, die stimmt tatsächlich, die hat so stattgefunden.
Okay. Das ist schon gut. Es ist auch für damalige Zeit fast vorstellbar, dass das ein Affront war gegen die sozusagen sich höher empfindenden, was waren das jetzt, Franzosen?
Franzosen.
Ja, okay. Die sind ja eh sehr nationalistisch, also ohne jetzt kein No Front gegen die Franzosen, aber sind sehr
nationalistisch. Allez le bleu, alles gut.
Allez le bleu. Ja, gehen wir zurück in die Handlung. Die Reporterin Benedie wird plötzlich ohnmächtig, ihre Augen sind geöffnet, sie sackt in sich zusammen und Mikla möchte ihr helfen, fühlt ihren Puls, wo keiner mehr ist, und er versucht sie zu reanimieren. Georg soll Hilfe holen und
der Steward erscheint.
Genau.
Und man stellt den Tod fest und der Stuart sagt das einzige logische, auf der Hand liegende, was jedem schon klar war: Das ist der Fluch des Verrauch.
Natürlich.
Natürlich. Also, war ja klar, irgendwann muss das ja kommen.
Hätte er mal vorher sagen können, dann hätte Mikla die Adrenalinspritze nicht verschwenden müssen und so weiter. Also, ich meine, da hat man ja auch doch, da hätten Informationen geholfen.
Ja.
Aber natürlich
kommt vielleicht sowas. Ist es aber auch die Hydrierung in der Hütze und noch ein Whisky draufgekippt gewesen, ne?
Das kann
es auch wird sein. Auch übrigens nicht geklärt.
Nein, das wird nicht geklärt.
Die Dame taucht auf, genauso schnell, wie sie wieder verstirbt.
Nein, es kommt die ägyptische Polizei.
Ach ja.
Ermittelt beim Stopp des Schiffes. Aber, also
Georg ist übrigens äußerst beeindruckt von deren hervorragenden Ermittlungsmethoden. Das ist keine zynische Bemerkung. Er ist doch wirklich beeindruckt.
Ich möchte das bitte ins Verhältnis setzen. Ich sage jetzt mal so, zu der forensischen Arbeit der ägyptischen Polizei sage ich Folgendes. Nach 2 Stunden kann das Schiff weiterfahren. So viel jetzt zur forensischen Arbeit. Da
siehst du mal, wie gut ausgebildeten die ägyptischen Forensiker sind. Ja,
genau.
Die wissen, also Quincy ist ein Mist dagegen.
Ja, Quincy, der Mentalist und weiß ich.
Und Jan-Josef Liefers.
Genau, alle ein Scheiß dagegen. Also, das ist wirklich interessant. Also gut, okay, wir wollen das nicht bewerten. Die haben sich ja eine tolle Arbeit in den 2 Stunden gemacht.
Also was ich absolut wirklich irre finde, diese Frau steigt aus dem Nichts irgendwo diesem Schiff zu, macht ein gigantisches Fass auf und stirbt uns einfach aus der Handlung wieder weg. Das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, what?
Ja, und säuft sich dahin an mit Whisky und fällt tot um. Ja?
Ja.
Da bleibe ich doch dabei. Wenn man die Hitze nicht verträgt, soll man vom Herd wegbleiben.
Ich bin wirklich nicht sicher, wozu das diente, aber da kommen wir sicher in der Schlussbewertung nochmal drauf.
Ja. Also, ich kann ja nichts zu sagen. Also gut. Also jedenfalls, man verlässt das Schiff dann irgendwann und dann bringt T-Rex, Nolo und Mikla eine Pferdekutsche in die thebanischen Berge. Man beschreibt die Situation als glühend heiß und irgendwann kommen sie am Wohnhaus von Carter an.
Eben erwähntes.
Laut Nolo, sie beschreibt es als unspektakulär. Laut T-Rex ist es ein Palast mit Türmen und Kuppeln.
Witzig, wie die beiden sich da unterscheiden, ne? Also ja. Ich bin übrigens ein bisschen eher auf T-Rex-Seite. Hm. Aber orientalische Architektur sieht für uns eben, dadurch, dass wir sie aus Filmen eben wirklich auch oftmals in monumentaler Palastform gewohnt sind, erscheint uns sehr prächtig als Mitteleuropäer. Hm. Deswegen denke ich, lassen wir das einfach mal da, stellen wir das mal darauf ab.
Also ich fände Türme und Kuppeln schon opulent.
Ja gut, wenn man sich das Gebäude anguckt, also Kuppeln, ja, Kuppeln gibt es quasi überall in der orientalischen Bauweise. Genau. Ist gar nicht ohne zu denken, die Türme sind jetzt nicht wirklich Türme, sondern eher nur das zweite Stockwerk, was an der einen oder anderen Stelle eben existiert.
Also und es gab so einen Side-Fact, den würde ich gerne mal einbringen. Also Carter hatte ob seiner Arbeit dort sehr viel Respekt vor der einheimischen Bevölkerung und er mochte deren Kultur, warum auch nicht. Und das lehnten seine Landsleute ein wenig ab. Und Erkenntnis für mich, Carter akzeptierte die Ägypter und deswegen haben sie ihn dann mit Informationen versorgt. Deswegen konnte er erfolgreich sein. Und wahrscheinlich, so wie wir es eben schon gesagt haben, resultierte daraus auch sein Wohnrecht in diesem sehr exklusiven Gebiet für ihn.
Ja.
Und vielleicht war die Mittellosigkeit dann für ihn auch nicht so schlimm, weil er in einer Umgebung war, die ihm vielleicht viel mehr bedeutete.
Ja, zumal,
das ist jetzt gemutmaßt.
Zumal es ist, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob es in der Folge erwähnt wurde oder ob ich das bei der Recherche gelesen habe. Carter selber hat mal gesagt, dass er während seiner Zeit in der Altertümerverwaltung durch Gespräche mit der ländlichen Bevölkerung viel mehr Relikte sichern konnte, als durch seine ganze spätere Ausgrabungstätigkeit.
Ja, das glaube ich auch.
Also der hatte einen guten Draht zu den Leuten.
Ja.
Der konnte mit denen reden, die haben zugehört und die haben ihm auch zu einer gewissen Weise vertraut, weil er eben anders war. Ich denke, dass das auch mit großen Beitrag zu seinem Erfolg eben geleistet hat.
Also jedenfalls kommt man mit der Kutsche irgendwann im Tal der Könige an. Georg will sich ein bisschen orientieren und fragt, wo Norden ist und erhält von Mikla eine Karte, auf der Osten oben ist. Also das heißt, es wird wohl eine einheimische Karte gewesen sein. Und dann entdeckt T-Rex was auf der Geländekarte, was er als lächerlich einfach tituliert und lässt sich die Karte, er will die Notiz, es gab am Anfang der Geschichte eine Notiz mit einem Dreieck, die lässt er sich nochmal aushändigen und entdeckt etwas. Und er entdeckt eine natürliche Pyramide, also quasi einen dreieckigen Berg.
Richtig,
Berg.
Die haben wir in der vorletzten Folge, haben wir die kennengelernt, wo darüber sinniert wurde, warum haben die eigentlich diese Pyramiden gebaut. Genau, hier ist ein Berg gewachsen.
Genau, und in dessen Schatten befindet sich ein Grab, und zwar von Thutmosis dem I. Und das wurde 1799 zufällig entdeckt, aber eigentlich erst 1903 durch Carter wissenschaftlich bearbeitet. Was die wissenschaftliche Arbeit jetzt genau, also wahrscheinlich die Kartografie
es ist, und
die
Inhalts. Katalogisierung hat Carter gemacht. Wissenschaftliche okay. Arbeiten hat er, wie gesagt, eigentlich nie in diesem Sinne geschrieben, sondern er hat gesichert und katalogisiert. Das hat er gemacht.
Und jedenfalls bilden die Gräber einen oder mehrere Gräber einen Halbkreis um diese Pyramide. Und es stellt sich die Frage, warum? Und drei Pyramiden und der Schatten bilden einen Sonnenuhrzeiger. Und woher wusste Carter jetzt, zu welcher Zeit er den Schatten lesen musste? Oder gab es überhaupt diese Art Uhr, in Anführungsstrichen? Das ist eine Frage, die wird hier aufgemacht.
Die wird hier aufgemacht, auch nicht wirklich weiter geklärt.
Nein.
Es wird hier ein Fachbegriff ins Rennen geworfen, der sogenannte Sotis-Zyklus. Hm. Der ist übrigens was relativ Interessantes. Hm. Der Sotis-Zyklus basiert darauf, dass der ägyptische Kalender, wie viele andere altertümische Kalender, keine Schaltjahre kannten. Das heißt, man hat eine gewisse Abweichung. Der Sotis-Zyklus bezeichnet die Zeit über Jahre und Jahrhunderte, bis alles wieder beim Alten ist, so wie es sein sollte.
Weißt du es, wie viel?
Nein, ich, aber ich
1024.
Könnte das ausrechnen, ja.
1024 Jahre, dann ist man wieder im Ursprungsmodus.
Richtig, also das ist halt irgendwie so der Punkt. Den finde ich per se ganz interessant und es gibt viele Quellen dafür. Und das finde ich total faszinierend, dass die Ägypter diesen Zyklus bereits kannten. Hm. Wodurch bei mir sofort die Frage aufgeworfen wird, warum haben die denn ihren Kalender nicht geändert?
Ja. Warum haben die?
Aber es gibt tatsächlich viele Hinweise. Das ist wahrscheinlich eines der großen Mysterien, die uns für immer verborgen bleiben, weil es niemand mehr gibt, der davon berichten könnte.
Genau.
Dann genau. Es gibt übrigens noch eine kleine andere, die ich natürlich als großer Fan wieder erwähnen musste. Denn wie kommt Georg denn da drauf, dass dieser Berg denn eine Sonnenuhr und einen Schatten darstellt? Er sagt's wunderbar, klein in so einem Nebensatz. Es gab da mal so eine Hörspielserie, die ich als Kind sehr gerne gehört habe. Und da gab's irgendwas mit so einem Rubin. Es spielt natürlich auf die Hörspielfolge Nummer 5 der 3 Fragezeichen an, wo genau das passiert und Justus im Mittagscanyon genau eine solche Sonnenuhr entdeckt. Für mich als Fan, ich musste nicht nachlesen, mir sofort das Herz ausgegangen, muss einmal kräftig lachen, dachte, ja, was für ein geiler Seitenhieb, genial.
Und weil wir nach der Jack the Ripper-Folge wissen wir, dass 3 Fragezeichen durchaus da mal eine kleine Erwähnung finden.
Ja, danke für den Einwurf, Bob.
Danke, Bob. Ja, der Erzähler fasst mal wieder ein bisschen zusammen und vor Ort, man ist dann einer Pyramide und man engagiert einen Beduinen.
Natürlich. Aber die wachsen da ja auch auf Bäumen.
Auf Pyramiden wachsen die da.
Das fand ich, die Stelle habe ich mir tatsächlich aus Amüsement dreimal hintereinander abgeholt. Man engagiert einfach einen Beduinen. Und ich habe sofort dieses Bild, das hat mich überhaupt nicht losgelassen. Die kommen mit so einer Kutsche mit einem Nirgendwo an. Und überall steht eine Reihe von Beduinen. Also mit so einem Schild, nehmt mich.
Und sieht
Georg sagt, hoch, du.
Du meinst, also, wir veralbern jetzt unsere schöne Folge.
Es entschuldigt bitte, aber es hat so ein Potenzial an der Stelle gehabt, es war so ein schönes Bild.
Also man hat so ein Rekrutierungsbüro, du hast da quasi so ein Rekrutierungsbüro, so ein Beduin,
richtig.
Recruiting
ja.
gesehen.
Was hätten Sie denn gerne für einen fremden Führer? Und du sagst so, oh, so ein Beduine würde mir gefallen.
So ein Beduine. Das soll ja jetzt so mit Kaftan und so. Ja, ja.
Soll ja auch stilecht sein.
Soll ja auch ein bisschen passen. So, also.
Herrlicher Blödsinn, entschuldigt bitte. Oh, also, Gott, aber ich fand es einfach zu genial.
So, jetzt haben wir 80% unserer Hörer verloren. Jetzt haben wir noch einen. So, also man engagiert
diesen
Beduin. Man engagiert diesen Beduin und der steht jetzt als Führer zur Verfügung. Man ist an der Stelle, wo Carter war. Und dieser Beduine, der Engagierte, sagt natürlich, also er sagt seinen Text auf, den er gesagt bekommen hat, er sagt dann, der Pharao ist da, ruhig, er schläft. So, und ich finde es ja stilecht und finde es ja schön.
Ich finde es insofern auch stilecht, weil tatsächlich, soweit ich das in Erinnerung habe, tut Amuns Mumie wieder zurückgebettet wurde. Die liegt dort wieder, ne?
Genau,
die haben
und
die das untersucht,
ist der einzige Sarkophag, der dort liegt und der befüllt ist. Und es wird eine Geschichte aufgemacht, dass Tutanchamun war missgebildet.
Jein.
Durch Inzucht wohl?
Also, da habe ich mich nämlich mal ein bisschen tiefer eingelesen, aber ganz ehrlich, wer es nicht ganz so intensiv betreiben möchte, Wikipedia bietet die meisten Infos, die man haben möchte. Also es ist äußerst strittig. Missgebildet kann man so eigentlich nicht sagen. Es gibt viele Gerüchte über Tutanchamun, über sein Ableben, über seine Gestalt und so weiter. Es gibt da auch so eine Freske, wo er mit seiner Frau, die übrigens Anxenamun oder irgendwas, so ähnlich war das wohl ausgesprochen, lustige Analogie zum Film Die Mumie, dort ja. heißt die nämlich Anxenamun, wird aber ganz anders geschrieben. Wurscht. Da hat er also so einen Stock bei so einem Gartenspaziergang und da hätte man wohl gedacht, das ist ein Gehstock. Und also das Einzige, was de facto festgestellt wurde, war eine leichte Skoliose, also eine leichte Verformung der Wirbelsäule. Wie sie heutzutage übrigens die meisten Leute haben, die falsch am Bürotisch sitzen. Mich eingeschlossen. Dies ist meistens nicht weiter problematisch. Man muss sich nur von Zeit zu Zeit einfach immer mal wieder so ein bisschen reckeln. Das heißt, ob das optisch überhaupt sichtbar war, ist äußerst strittig, weil die Knochenstruktur, also bei den Untersuchungen, auch Carter ist mit seinen Relikten nicht sonderlich schonend umgegangen. Da wurde ganz schön was zerhunzt. Ja, und auch Tutanchamuns Mumie wurde doch, also da gab es schon einige äußerst bizarre Vorfälle, wie die untersucht wurde. Ja, die wurde in der Mitte durchgesägt und also das ist schon ein bisschen, also was da wirklich passiert ist, man hat ja irgendwie was am Schädel gefunden, da hat man mittlerweile festgestellt, dass es keine Einschränkung, dass es im Nachhinein ist das passiert bei den Untersuchungen der Mumie. Mhm. Dann gab es irgendwelche Druckstellen am Brustbein, das ist auch später passiert. Also ob der wirklich missgebildet war, ist äußerst umstritten. Okay. Aber in seiner Familie war die Skoliose so weit ausgebreitet, dass eine seiner weiblichen Vorfahren so eine sehr starke Form davon aufgewiesen hat. Insofern wird das was Genetisches gewesen sein. Und ja, hier kann man natürlich innerhalb der Herrscherlinien schon von einer gewissen Inzucht ausgehen. Zumal Tutanchamuns Frau seine Schwester vermutlich, vielleicht auch nur seine Halbschwester, war aber schlimm genug.
Okay. Ich würde sagen, wir raffen mal das Ende der Geschichte ein bisschen zusammen. Also Georg und Nolo werden aus der Grabkammer, also werden aus einer Grabkammer rausgeführt durch einen Tunnel. Dann geht's weiter in die Pyramide.
Ja. Vorher schüttelt sich dort der Beduine und sagt, haha, ich bin gar nicht der Beduine. Ich bin nämlich der Steward und der Kutscher. Und eigentlich bin ich weder noch irgendwas davon.
Genau.
Genau, also die werden eigentlich mehr oder weniger, die werden nicht geführt, die werden geschleift. Mehr oder weniger. Das sieht fast ein bisschen wie eine Entführung aus, auch wenn es nicht ganz so gewaltvoll ist. Und die werden durch einen Höhlengang gebracht zu einem alten Reisebus. Und mit dem geht es dann mit Vollgas weiter.
Genau. Dann kommen sie in einen alten Touristenbus. Und dieser Bus fährt an einen unbekannten Ort. Man kommt an einer Oase vorbei. Den Nil kann man nicht mehr sehen. Und am
alle Straßen werden übrigens durch bewaffnete Beduinen abgesperrt, damit der Bus da richtig durchballern kann.
Die Frage ist jetzt, in welchem Recruiting-Büro waren die jetzt wieder verfügbar? Aber okay, wir wollen es nicht wieder ins Lächerliche ziehen. Am Kaffeehaus Titanic, was auch ein lustiger Hinweis ist, weil wir eine Titanic-Folge ja auch schon hatten.
Und am Café Rashid, das merken wir erst in der nächsten
das kommen
Folge.
Das kommen wir nächstes Mal.
Oder nicht dieses Mal noch.
Das hält mir
kommt,
noch.
Genau. Kommt hier gerade am Ende. Kommt
genau, man hält in einem Rondell an und da wird die Stille erwähnt. Es wäre da sehr still. Die Musik stoppt auch, damit wir es alle bemerken. Und in dieser Oase empfängt ein Scheik Abdul al-Rashid die beiden. Und er sagt,
wo haben wir nur den Namen al-Rashid schon mal gehört? Ich habe einen Moment gebraucht, aber ich habe es dann rausgefunden.
Echt jetzt? Ich war ein bisschen irritiert und dachte, die sind auch überall verteilt, die Rashids. Und er ist der Bruder von Harun al-Rashid, dem Besitzer des Reisebüros,
in dem Nolo arbeitet.
Bam! Er ist quasi der Bruder des Orientalen.
Des geheimnisvollen Orientalen, der nie da ist.
Der nie da ist. So, jetzt wissen wir, warum er nie da ist, weil er wahrscheinlich in Berlin rumfährt und für seinen Bruder Sheikh al-Rashid
die Straßen absperrt. Oder Beduinenkostüme.
Oder Reisen also, dahin organisiert.
Was auch immer. Ja.
Was auch immer, wir wissen es nicht. Und er sagt, der Ursprung aller Macht ist das Wort. Ein Fluch sind Worte. Und natürlich wissen wir, Ursprung aller Macht ist das Wort. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Kennen wir. Und T-Rex fragt, was mit der Reporterin auf dem Schiff passiert ist. Und Sheikh Rashid sagt, sie wäre da gewesen, um herauszufinden, was von dem Schatz noch übrig wäre. Und er hätte wieder mal einen Grabraub verhindert. Und Mikla sei nicht tot, das sagt zumindest Sheikh Rashid.
So ist es.
So.
Und er erzählt noch so ein bisschen was, das wollen wir auch gar nicht so weit vorwegnehmen, dass er Georg beschützen könne. Aus mannigfaltigen Gründen. Die Erklärung dafür ist tatsächlich ganz interessant zu hören.
Aber die werden wir jetzt nicht
auflösen. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt verraten. Das ist ja so ein bisschen dramaturgischer Höhepunkt. Und die Folge endet auch äußerst dramaturgisch mit einem Cliffhanger. Kommt jetzt immer häufiger vor. Nämlich al-Rashid fragt, soll ich dich schützen, Georg? Und damit endet die Folge.
Mhm. Und damit sind wir in der Auswertung der Folge. Und ich gehe gleich, diesmal möchte ich es direkt wissen. Guck mal, ich habe diesmal extra, damit es auch nichts schiefgehen kann, die Bewertung verdeckt.
Du hast die Bewertung verdeckt. Ich bin noch cleverer, ich habe sie gar nicht erst aufgeschrieben. Aber
sehr gut. Deswegen.
Soll ich anfangen? Dann ist das dramatischer, wenn ich anfange und du hinterher deine Bewertung enthüllst.
Okay, dann mach mal.
Also bei mir. Sage ich jetzt mal so, wie es ist. Bitte zerfleischt mich nicht. Diese Folge ist man gerade so eine 3 für mich. Wir waren in einer Bewertung von 1 bis 5, oder?
Korrekt.
Ja, genau. Es ist man gerade so eine 3 für mich. Und zwar gibt es aber auch nur so ein paar ganz kleine Eckpunkte. Wie zum Beispiel das Auftauchen von dem Bruder von Harun al-Rashid und dem Stimmenwechsel, die ich als regietechnische, wirklich als Geniestreich sehe, die ich einfach cool finde. Ansonsten wäre es tatsächlich nur eine schwache 2 geworden, weil diese Folge macht Folgendes. Eigentlich ist sie eine Kopie der vorletzten Folge, die nämlich genauso anfängt. Wir sind in so einem museumsartigen Zustand. Da in der ersten hat Nolo Geschichten vorgelesen, in der zweiten haben sie die Maske von Tut angeguckt. Dann kommt irgendwo so ein geheimnisvoller Typ dazu, der bringt die dann irgendwo hin. Man steigt auf ein Boot, fährt, geht in eine Höhle und dann überschlagen sich die Ereignisse. Es ist eigentlich genau das Gleiche gewesen, nur mit anderen Bildern drin. Und obendrein hat man, also einerseits, ich habe erst überlegt, wie wir schon wieder schon gesagt haben, es wären viele, viele, viele Plots aus der Vergangenheit, wenn nicht mal sogar fast alle aufgemacht. Ich wollte die Folge eigentlich nochmal passieren lassen, um mal zu gucken, ob sie vielleicht wirklich alle Themen sogar erwischt haben. Ich könnte es mir nämlich fast vorstellen. Das fände ich einerseits zwar schon ganz gut, andererseits eskaliert mir das zu sehr. Das ist zu viel. Hier werden Sachen aufgemacht und sofort wieder geschlossen, nur um sie vielleicht nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wenn man das jetzt so im Hinblick auf eine Steigerung, auf das dramatische Ende der gesamten Story hinführen möchte, könnte das vielleicht ganz sinnvoll sein, aber es verfehlt leider meines Erachtens ein bisschen die Wirkung und ist mir zu viel Zeug, was keinen Sinn ergibt. Auch wenn ich wirklich, seid mir nicht böse, echt herzhaft gelacht habe an der Stelle. Liebe Beduinen, nehmt es mir auch nicht übel. Das hat nichts mit euch zu tun. Aber das Bild war einfach genial. Ja. Aber, wie gesagt, diese zwei regietechnischen Kniffe, die bewegen mich noch zu einer 3, aber sie ist auch äußerst wackelig. Ist nicht gerade meine Lieblingsfolge.
Ja, geht mir ähnlich. Nicht meine Lieblingsfolge. Und ihr wisst alle, bei mir rast es immer im Kopf. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwas für die Bewertung zusammenschreiben. Und während ich noch für irgendwelche Shownotes rumgegoogelt habe, dachte ich so bei mir, wie findest du diese Folge eigentlich? Und ich kram die ganze Zeit in meinem Kopf und denke so, sie ist mir zu viel. Das war eigentlich mein erster Gedanke. Sie ist mir zu viel. Es ist mir das war mir viel Plot in die Sendezeit gepresst, viele Monologe, viel geschichtlicher Ballast. Und dann blieb bei mir so übrig, dass meine Bewertung in meinem Kopf war ein übel überladenes Ursprungsungetüm mit unwesentlicher Zweitverwertung der Pyramidensaga.
Du bist einmalig, ja.
Das ist wirklich so, diese völlig sinnloser Plot-Zusammenwürfelung mit einigen lustigen Handlungen, die wir durchaus, wie gesagt, diese tolle Journalistin, die auftaucht, um zu sterben, gekommen ist, um zu gehen, Wahnsinn. Also das ist ja wie unheilig.
Genau.
Wir
legen nur noch mal schnell 3 Haufen auf den Tisch und dann sind wir wieder weg.
Genau.
Das wirkt schon einfach ein bisschen skurril. Dazu müssen wir natürlich sagen, ehe wir uns jetzt wirklich hier die Hörer verkraulen, das ist natürlich Meckern auf einem gewissen hohen Niveau. Denn wir stehen hinter dieser Hörspielreihe, wir hören sie selber auch sehr gerne. Und auch diese Folge hat natürlich auch so ihren gewissen Reiz. Vor allem, wir gehen jetzt bald in die nächste Folge, in die Folge 23 dann übrigens, ja, von Offenbarung 23. Es bereitet natürlich auch ein bisschen was vor und ja, ich will das nicht als schlechte Folge abtun, weil eigentlich gibt's gar nicht so wirklich schlechte Folgen in diesem Hörspiel.
Aber sie ist doch eben nicht eine der besten.
Aber wenn wir eben die Folgen aneinander bewerten, einzeln für sich, dann ist es eher eine der schwächeren.
Genau. Und Dirk hat gesagt, er gibt der Folge 3 von 5 Punkten. So. Und jetzt kann ich ja die große Enthüllung machen.
Jetzt kommt die große Enthüllung, da steht da jetzt auch hundertprozentig 3 von 5
Punkten. Und es ist, wir sind uns mal wieder einig, wir können es machen, wie wir wollen. Ich warte auf den großen Streit, er wird kommen. Leute, ich verspreche, in 100 Folgen muss er kommen, aber bis zur 22. Folge haben wir es noch nicht geschafft und wir werden mal sehen, ob wir es bis zur 23. schaffen.
Und wir versprechen uns selbstverständlich, dass wir die Prügelei in voller Länge übertragen werden.
Auf jeden Fall. Und es ist bleibt jetzt nur am Schluss mir zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dirk, ich danke dir für deine, wie immer, super wertvolle Mitarbeit.
Ich habe noch eine Sache.
Die entscheidenden Sachen eingebracht. Entschuldigung, ich muss eins noch einbringen, bevor du deine Schlussworte sagst. Du darfst heute die Schlussworte sprechen und mir geht gerade die Luft aus. Wir glauben selber natürlich nicht an Verschwörungstheorien, wir sind selber nicht Unterstützer, wir sind auch kein Sammelbecken für Leute, die an irgendwelche Reptiloiden oder was auch immer glauben. Und wir sind zu reinen Unterhaltungszwecken an diesem Thema dran.
Und wir haben nichts gegen Beduinen.
Und gegen Reptiloiden.
Keinesfalls.
Sollte es euch geben, wir möchten uns mit euch nicht verscherzen. Momentan ist eure Existenz uns aber egal.
Richtig. So. Ich möchte eigentlich nur noch mal einen ganz kurzen funny Side-Fact schließen, der mir im Laufe der Recherche über den Fluch des Pharaos so untergekommen ist. Wie ist das eigentlich entstanden? Na, es gab irgendwie so diesen großen Ägyptologie-Hype durch diese bahnbrechende Entdeckung, unter anderem auch von Carter. Aber es ist auch schon etwas länger entstanden. Es wurden sogenannte Mumienpartys gefeiert, Markus. Weißt du, was das ist?
Nee.
Also Napoleon hat damit angefangen. Napoleon hat ja auch schon ein paar Sachen in Ägypten geplündert und auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar haben dort reiche Leute in meist europäischen, nördlich bis mittelgelegenen europäischen Ländern, zum Beispiel England oder Frankreich, die haben also Mumien gekauft von irgendwelchen handelsreisenden Entdeckern, was auch immer, haben sich die bringen lassen. Und dann wurden dort gesellschaftliche Partys gefeiert, wo die Dinger live ausgepackt wurden. Und zwar in der Hoffnung, in den Verbänden und innen drin Wertgegenstände zu finden. Das heißt, wie ein Überraschungsei. Und das hat stark dazu beigetragen, weil man hat natürlich auch alte, vermoderte Körper dabei ausgepackt, ist klar.
Ja.
Und das ist natürlich gruselig gewesen. Und das hat tatsächlich zur enormen Entstehung dieser Mumienfluchtheorien geführt. Und ich fand es äußerst interessant, weil ich es vorher nicht wusste.
Ich werde diesen Side-Fact jetzt wunderbar aufnehmen und ich werde mir einen kleinen Side-Fact für die nächste Folge, die da ist die Folge 23, der Jungbrunnen.
Ich kann es aber schon mal teasern, Markus hat keine Mumie gekauft, hoffe ich.
Ich habe keine Mumie gekauft, aber ich werde genau einen kleinen Grusel-Side-Fact in die nächste Folge einbringen, das verspreche ich euch schon mal. Ich sage danke, es war sehr schön, bewertet uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter und wir hören uns in der nächsten Folge Offenbarung 23, der Jungbrunnen. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.